Und so ist vielleicht die Frage schon berechtigt. Gehen Genuss, Freude am täglichen Leben und der Dienst für Jesus Christus zusammen? Meine Frage an dich, wie geht es dir dabei? Bist du der Grillmeister und gleichzeitig auch der Chillmeister? Oder bist du so der demütig deprimierte Jesus-Nachfolger, der eigentlich tagtäglich unter dem Joch von Jesus Christus zusammensackt? Dabei wäre doch dieses Joch, haben wir irgendwo einmal gelesen in der Bibel, leicht. Oder vielleicht geht es dir wie mir. Du nimmst irgendwo so ein Spannungsfeld wahr und merkst, ja, irgendwo haben wir einen großzügigen Gott und ich doch genieße das Leben, ist doch an dem sicher nichts Falsches. Aber eben auf der anderen Seite ist, ja, wie viel Genuss ist denn genug? Und ja, da wollen wir einmal heute Morgen versuchen, diesen Salomo und seine Weisheit zu verstehen und einzuordnen, was er uns da mitgibt. Prediger 9, 7 bis 10, die Überschrift, die lautet schon mal nicht schlecht: Freue dich am Leben. Oh, aha, ja, sehr schön. Genieße das Leben und dann zeigen sie ein Meer oder Wasser und Wellen, das ist noch fies. He? Genau, aber ja, es ist toll hier zu sein. Lasst uns lesen. Also isst dein Brot, trink deinen Wein und sei fröhlich dabei. Denn Gott hat schon lange sein Ja dazu gegeben. Trage immer schöne Kleider und salbe dein Gesicht mit duftenden Ölen. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst, solange du dein vergängliches Leben führst, das Gott dir auf dieser Welt gegeben hat. Genieße jeden flüchtigen Tag, denn das ist der Lohn für deine Mühen. Wenn du etwas tust, dann sei mit vollem Einsatz bei der Sache. Denn im Totenreich, wohin auch du einmal gehen wirst, ist es vorbei mit allem Denken und Tun. Dort gibt es weder Erkenntnis noch Weisheit. Ja, wenn wir das Leben von Salomo betrachten, dann können wir wissen, dass er eigentlich alles hatte. Reichtum, Macht, Erfolg, Weisheit, Ansehen, einfach alles. Und dennoch, wenn wir diese Predigten schon gehört haben von dieser Serie, dann wissen wir, er hat gemerkt, dass letztlich all das, einfach, dass man so viel haben kann, dass das eigentlich schlussendlich nicht erfüllt. In Prediger 2,11 steht: Doch dann dachte ich nach über das, was ich erreicht hatte. Und wie hart ich dafür arbeiten musste. Und ich erkannte, alles war letztendlich vergebens. Als hätte ich versucht, den Wind einzufangen. Es gibt auf dieser Welt keinen bleibenden Gewinn. Boah, was für eine Erkenntnis kommt da dieser Mann, der alles hat. Ja, er sagt sogar, Prediger 1, 2, es ist alles Windhauch, Windhauch. Alles nur Windhauch. Na, das ist sein Fazit, dass er sieht eigentlich eben unter der Sonne, wo er diesen Begriff immer wieder braucht. Es meint, es beschreibt ein Leben eigentlich ohne Gott. Du kannst alles haben und es ist vergebens. Ja, und deshalb ruft eigentlich der Prediger, er ruft Salomo hier im Kapitel 9 nicht dazu auf, immer noch mehr zu wollen, sondern vielmehr die Gaben Gottes eben dankbar zu genießen. Ja, genieße, was Gott dir schenkt. Genieße nicht einfach, was dir passt. Genieße nicht das, was du für richtig hältst, sondern es geht darum zu genießen, ganz bewusst, die Dinge, die wir eben von Gott bekommen, was er uns schenkt. Und ich glaube, hier liegt für die Nachfolger von Jesus Christus ein wichtiger Punkt, den wir echt begreifen müssen, damit wir eben nicht bei einem egoistischen, humanistischen Glauben landen, sondern dass wir wirklich verstehen, um was es geht im Leben und dass wir glückliche, fröhliche, dankbare Nachfolger von Jesus Christus werden. Und ich möchte euch das gerne in einem Beispiel erklären. Stell dir vor, deine Frau oder dein Mann schenkt dir etwas Wunderbares. Etwas, das du dir schon lange gewünscht hast. Vielleicht ein Parfüm, das vielleicht über 100 Franken kostet. Irgendein paar Schuhe oder vielleicht eine Uhr oder was auch immer. Etwas, das du schon lange willst. Wir nehmen das Beispiel Uhr. Und ja, du bekommst dieses Geschenk. Du packst diese Uhr aus und sagst, wow, genau die ist es. Und du freust dich so an dieser Uhr, dass du noch vergisst, deiner Frau zu danken. Und du hast per Zufall hast du noch Besuch. Und du schwärmst allen von dieser Uhr vor und was sie alles kann. Vielleicht kann sie Puls, vielleicht kann sie Schritte zählen, die du machst, vielleicht viel Höhenmeter oder was auch immer. Du bist auf jeden Fall so begeistert, dass du deine Frau einfach ignorierst. Und ja, du gehst sogar mit deiner Uhr ins Bett und vergisst noch ein Gute-Nacht-Küssli der Frau zu geben. Du hast so eine Freude an dieser Uhr oder was auch immer. So, und das wäre doch schon seltsam, wenn jemand so handelt. Denn das Wertvollste am Geschenk ist ja eben nicht die Uhr, ist ja eben nicht das Parfüm, ist ja eben nicht die wunderbaren Schuhe, die du bekommen hast, sondern das, was dir diese Person gegeben hat, dass sie an dich gedacht hat, dass sie gesagt hat, du bist mir wichtig, ich habe an dich gedacht, ich liebe dich. Das macht doch ein Geschenk wertvoll. Ja, die Schuhe, die sind einmal abgedreht. Aber wenn dein Ehepartner dich liebt, wow, das ist das Größte. Und ich glaube, darum kann auch ein Geschenk, das nur 2 Franken kostet, von einem Kind so wertvoll sein. Wenn es so 3 Batzen im Portemonnaie hat und 2 davon gibt es aus, für dich. Meine, was bedeutet das an Liebe? Was ist das für eine Haltung? Und genau um das geht es. So ist es eben auch mit den Gaben Gottes an uns. Wer steht in meinem Mittelpunkt? Ist es eben dieser Geber, dieser wunderbare Gott? Oder sind es die Gaben, die er gibt? Oder noch besser gesagt, vielleicht die wir uns selbst nehmen. Oder wo wir zum Schluss kommen, das habe ich mir verdient. Das ist meins. Wir kennen vielleicht das Sprichwort, jeder ist seines eigenen Glücks Schmied. Und ja, es beschreibt so ein Leben nach dem Motto, Hauptsache, ich bin glücklich. Und ich nehme mir eben für das Leben, was ich brauche. Ja, und wenn das Motto ist, dann kommen folgende Überzeugungen oder folgendes Handeln eigentlich am Tag. Dann kommen wir zur Überzeugung, mein Leben, meine Regeln. Und manchmal kommt dann noch der Gedanke, mein Körper. Ich mache mit dem, was ich will. Beziehungen werden beendet, sobald sie nicht mehr meinen Bedürfnissen dienen. Oder Karriere und Selbstverwirklichung ist wichtiger als Gemeinschaft und Familie. Wir stellen das einfach oben an. Konsum. Ich gönne mir, was ich will. Ihr merkt, überall kommt das Wörtchen ich vor, immer wieder. Ich. Wie ich wirke auf Social Media, wie viele Links ich habe. Und Zeit wird nur investiert, wenn sie mir etwas bringt. So, und das ist jetzt total nicht das, was der Prediger sagt. Das wäre vielmehr eigentlich ein Chillen ohne Gott. Also der Fokus muss auf dem Geber liegen und eben nicht auf der Gabe. Auf dem, der dir Gnade gibt, auf dem, der dich beschenkt und nicht auf dem, was wir bekommen. Ja, was ist das Erste, wenn du an Freizeit denkst? Was glaubst du unbedingt zu brauchen, um glücklich zu sein? Was würdest du nur ungern loslassen? Ja, und genau bei diesen Fragen zeigt sich, ob eben die Gabe wichtiger ist oder der Geber. Und die Frage ist, ja, woher wissen wir denn überhaupt, dass Gott ein guter Geber ist? Weil er uns nicht nur Brot, Familie oder Arbeit geschenkt hat, er hat uns nämlich sogar seinen Sohn Jesus Christus geschenkt. Das Kreuz ist und bleibt der größte Beweis dafür, dass Gott gerne schenkt. Römer 8, 32, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschenkt hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Ja, wir haben einen großzügigen Gott. Und er ist wie ein Vater, der sich so freut, wenn ein Kind ein Päckchen auftut und die Augen immer größer und größer werden und ein Kind sich sowas von freut. Dann freut sich auch unser himmlischer Vater mit uns. Ja. Lasst uns dankbar sein für dieses Geschenk. Wer weiß, dass alles eben schlussendlich geschenkt ist, der wird demütig, dankbar und großzügig. Wer meint, alles gehöre ihm, der wird stolz, gierig und egoistisch. Und ich möchte das gerne mit eigentlich einer offenen Hand und der geschlossenen Faust veranschaulichen. Jemand, der eine offene Hand hat, der empfängt von Gott. Und gleichzeitig kann er eben auch genießen, das, was er bekommen hat. Und ja, er wird es vielleicht oder eben ziemlich sicher sogar eben auch weitergeben. Er ist bereit, das, was er bekommen hat, weiterzugeben. Das andere Bild ist so die Faust. Sie kann eigentlich gar nicht mehr richtig beschenkt werden, weil sie das, was sie hat, eigentlich so für sich nimmt. Und es ist es ist anstrengend, das zu kriegen, was du eben willst. Ja, und diese geschlossenen Fäuste, sie geben eben nicht weiter. Ja, Gott gibt uns die guten Gaben, er beschenkt uns in unserem Leben nicht, dass wir uns krampfhaft daran festhalten, sondern dass wir dankbar sind, dass wir freudig genießen und ja, großzügig teilen. Der Prediger sagt nicht, lebe für dein Vergnügen, sondern er sagt, freue dich an den guten Gaben Gottes. Genieße fröhlich. Genieße Brot, Wein. Das gibt Freude, ja. einfach in einer gesunden Dosis, würde ich sagen, der Wein, nicht? Kleider, Parfüm, dein Ehepartner, Beziehungen, all das, was dir Gott einfach so gibt, freue dich daran. Ich weiß nicht, ob euch auch schon Christen begegnet sind, wo man manchmal das Gefühl hat, je ernster, dass man sich gibt, umso geistlicher. Also, dass du so ein leidverzehrender Gesichtsausdruck haben musst beim Beten, dass man dein Leiden sieht und dann bist du geistlich. Ja, Jesus Christus hat gelitten für uns, das stimmt definitiv. Aber er hat eben auch das Leben genossen, er hat Freude geteilt, er war fröhlich. Er war auf Hochzeiten, er aß mit Menschen, er verwandelte Wasser in Wein. Er wurde sogar als Fresser und Weinsäufer verspottet, weil er sich freute am Leben mit den Menschen und vor allem mit dem Zöllner und Sünder. So weit bin ich noch nicht, dass ich diesen Ruf in Adelboden hätte. Was mache ich falsch? Ja, aber wir sehen, Gott ist definitiv kein Feind der Freude. Stimmt's? Eckhart Kohl sagte mir, als ich frisch nach Adelboden kam, ich weiß nicht, Eckhart, ob du dich noch erinnern magst, es ging irgendwie um Ferien und er hatte, weiß ich, 4-5 Wochen Ferien, nehme ich an. Und dann kam dann ein Adelbodner zu ihm und erklärte ihm, also ich nehme an, es ist ein Bergbauer, ich habe nur 3 Tage Ferien im Jahr. Ich mache nicht mehr. Und so wie ich es in Erinnerung habe, hat er dann Eckhart zu merken gegeben, 3 Tage würden für dich auch reichen, Eckhart, komm. Genau, und er gab mir so eine Vorwarnung, dass ich nicht zu viel erzählen sollte, wenn ich in die Ferien gehe. Genau. Ja, Ferien, Stichwort Ferien. Da gibt es wirklich große Unterschiede, wie ich finde, wenn ich so das betrachte. Da gibt es diejenigen, die gehen maximal eine Woche oder eben nur 3 Tage machen die Ferien und dann am liebsten nicht zu weit weg. Und dann gibt es die anderen, ich sage Ihnen mal Ferienspezialisten, die gehen im Frühling und im Herbst gehen sie mit Camper, Wohnwagen, ja, Zelt vielleicht weniger, aber sind sie unterwegs, genießen das Leben. Im Sommer, da gehen sie dann, sie wollen ja ihrem Camper und Wohnwagen etwas Ruhe gönnen, dann gehen sie mit dem Flugzeug auf einen anderen Kontinent und genießen es. Und dann kommt schon die Frage auf, ja, was ist jetzt für einen Christen angemessen? 5 Wochen weg. Also unter uns gesagt, finde ich schon etwas übertrieben, nicht? 5 Wochen, einfach so. Aber eine Woche, das ist mir dann auch zu knausrig, nicht? Wir haben einen Gott, der uns liebt, der großzügig ist. Eine Woche, das ist zu knausrig. Nun, die Grenze liegt dort, wo die Gabe wichtiger wird als der Geber, haben wir gelernt. Wenn jemand Aussagen macht wie, ich arbeite das ganze Jahr dafür, dass ich endlich wieder wegkomme. Oder, mein Leben ist nur dann gut, wenn ich mir Ferien leisten kann. Oder, ich brauche immer mehr schönere und exklusivere Ferien, um glücklich zu sein. Ja, dann läuft etwas schief. Dann wird Ferienerholung eben nicht mehr ein Geschenk, sondern es wird zum Mittelpunkt. Der Urlaub ist dann nicht mehr Ausdruck von Dankbarkeit, sondern eigentlich von Flucht oder einem Ersatz für Gott. Deshalb ist die Frage nicht, darf ein Christ eine Woche oder 5 Wochen Ferien machen? Nein, die Bibel gibt uns da keine Ferienstatistik. Entscheidend ist die Frage, Wer besitzt mein Herz? Genieße ich Gottes Gaben oder brauche ich Gaben, um glücklich zu werden, zu sein? Jesus zeigt uns eine gesunde Balance. Kommt mit, fordert Jesus sie auf, seine Jünger. Wir gehen jetzt an einen einsamen Ort, wo wir für uns sind. Dort könnt ihr euch ein wenig ausruhen. Jesus hat seine Jünger nicht nur immer zum Arbeiten geschickt, auch wenn da eine Not ist, sondern er hat auch seine Jünger immer wieder zur Ruhe eingeladen. Und ja, Jesus lebte sicher nicht ein Leben im Komfort, würde ich mal behaupten. Er hatte nicht das Luxusleben. Aber was er tat, er diente den Menschen und er stellte Gottes Willen über seine eigenen Wünsche. Also wir sehen, bei Jesus sehen wir, Ruhe ist wichtig, aber Selbstverwirklichung ist nicht das Ziel. Und dann werden wir dann auch aufgefordert, Vollgas zu geben in diesem Prediger 9. Und ja, ich habe mir schon überlegt, wer Gott im Zentrum hat und dankbar, fröhlich ist an dem, was Gott gibt, der kann nicht auf seine eigenen Kosten leben, sondern der wird für andere immer wieder auch zum Segen. Die Freude, die Gott schenkt, bleibt nicht bei mir stehen, sondern wird eigentlich zum Dienst. Ich habe das da versucht. Oh, ja, ist gut, ist nicht vorwärts gegangen. Habe ich da einen Leiser? Oh nein, habe ich glaube ich nicht. Hä? Das Teil. Also, aber ihr seht, ich beginne bei Gott. Ja, hier ist er. Gott ist der Geber aller guten Gaben. Brot, Wein, Kleider, Parfüm. Und ja, das Leben ist eben ein Geschenk Gottes. Und wer das erkennt, der lebt in Dankbarkeit. Und ja, wenn du am Abend so auf den Tag zurückschaust und dir überlegst, was hat Gott in meinem Leben getan? Und du schaust so und ich denke, etwas passiert, wenn man dich beobachten würde. Also bei mir ist das so, wenn ich über den Tag nachdenke und merke, ach da Gott, dann passiert etwas mit meinen Mulecken. Die gehen. Da kannst du gar nichts machen, aber wenn du darüber nachdenkst, was Gott dir schenkt, dann kommt eigentlich Freude. Freude in dein Leben. Und ja, Freude. Ja, ich denke manchmal wirklich, man kann doch gar nicht anders, als eben diese Freude schlussendlich auch zu teilen. Ja, für was können wir alles dankbar sein? Und da kommen uns einige Dinge in den Sinn. Und wenn du wirklich darüber nachdenkst, dir auch. Arbeit, Brot, Freunde, Familie, Ehepartner, Kinder, Dach über dem Kopf, Gesundheit, dass du morgen aufstehen kannst, dass du heute Morgen hier sein kannst. All das ist schon mal ein Riesengeschenk und du kannst dankbar sein. Vielleicht hast du nicht alle diese Dinge, die ich jetzt aufgezählt habe, aber einige hast du. Und ich mag mich mal erinnern, dass im Kigo ein Kind auch gedankt hat und sogar für den Kühlschrank. Ich weiß nicht, was da drin war, in diesem Kühlschrank. Aber ich fand das so knackig. Wer alles hat zu Hause einen Kühlschrank? Ja, wir können alle dankbar sein. Und dann haben wir eben noch viel, viel mehr. Ja, danken wird zum Dienst. Ich genieße eine gute Mahlzeit. Ich werde dankbar und lade andere ein. Ich genieße meine Familie. Ich investiere in Liebe und Zeit. Ich genieße meine Begabung. Ich setze sie zum Segen für andere ein. Ich genieße meinen Wohlstand. Ich teile mit Menschen in Not. Ja, die empfangene Freude, sie wird zur weitergebenden Liebe. Ja, und warum? Der Grund, warum der Prediger hier uns auch zur Hingabe eigentlich auffordert, ist, das Leben ist begrenzt. Weil unsere Zeit nicht unendlich ist, sollten wir sie eben auch nicht verschwenden. Die Begrenztheit des Lebens macht jeden Tag wertvoll. Also das Leben hier auf der Erde ist natürlich gemeint. So sagt er nicht, lebe, als gäbe es keinen Morgen, sondern lebe so, dass du den heutigen Tag nicht verpasst. Und ja, ich glaube, der Prediger will uns hier nicht eine detaillierte Lehre darüber geben, was nach dem Tod passiert. Aber er will uns definitiv aufrütteln. Hey, er sagt, unser Leben ist kostbar. Nutze die Zeit, die Gott dir schenkt. Liebe heute, diene heute, freue dich heute, denn der heutige Tag kommt nicht zurück. Einige von uns kennen sicher diesen Spruch, Carpe Diem. Du hast ihn vielleicht auch schon auf einer Karte gesehen. Und Carpe Diem heißt, nutze den Tag. Wenn man das lateinische Wort nimmt, dann heißt es wortwörtlich, pflücke den Tag. Und das gefällt mir. Und das ist meine Überzeugung, nämlich, dass Gott dir täglich mindestens eine Blume über den Weg gibt, wo du Menschen oder irgendwo eine Begebenheit, wo Gott dich gebrauchen kann, um anderen Menschen einfach zu dienen, zu ermutigen. Und vielleicht merkst du es nicht einmal. So glaube ich, hat Gott für jeden Tag eine Blume für dich bereit und manchmal vielleicht sogar ein ganzer Blumenstrauß. Ja, lasst uns die Dinge, die Gott uns schenkt, nutzen. Die Dinge, die Gott dir heute gibt, die wollen wir pflücken. Ich komme zum Schluss. Egoismus sagt, ich lebe für mich. Der Humanismus sagt, der Mensch bestimmt selbst, was richtig und wichtig ist, einfach gesagt. Der Prediger zeigt uns einen anderen Weg. Der Mensch empfängt sein Leben von Gott und freut sich über die Gaben, die Gott uns gibt. Gott selbst ist das Zentrum. Und Jesus führt uns noch weiter. Der Mensch lebt für Gott und liebt den Nächsten. Ja, der Prediger fordert uns auf, Gottes Gaben dankbar zu genießen. Stell dir vor, heute Abend würden all die Dinge, all die Geschenke, die du von Gott bekommen hast, einfach verschwinden. Weggehen. Vielleicht das Haus, vielleicht Geld, das Bankkonto, die Ferien, vielleicht die Gesundheit. Und ja, es ist jetzt schon eine herausfordernde Frage. Wäre Jesus noch genug für uns? Schwierige Frage. Und manchmal merken wir, und da schließe ich mich jetzt nicht aus, oft lieben wir die Gaben eben mehr als den Geber. Und genau deshalb kam Jesus Christus. Am Kreuz starb er für unsere Undankbarkeit, unser Egoismus, unsere Selbstbezogenheit. Durch eine persönliche Beziehung schenkt er uns ein neues Herz. Ein Herz, das wieder staunen kann. Ein Herz, das wieder danken kann. Ein Herz, das teilen kann. Ja, weil Gott seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, dürfen wir sicher sein, er meint es gut mit uns. Genieße, was Gott dir schenkt. Freue dich an deinem Geber und tue heute mit ganzer Kraft, was Gott dir aufgetragen hat. Amen.